Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich in meiner ehemaligen Heimatpfarre in Linz, der Pfarre St. Severin. Bei mir werden da natürlich schöne Erinnerungen aus meiner Jugendzeit wach, aber das ist eine andere Geschichte. Mir gegenüber sitzt Theologe Magister Dr. Helmut Eder, der sich einer ganz herausfordernden Aufgabe angenommen hat. Servus Helmut.
Hallo, grüß dich.
Helmut, du bist Pfarrassistent in der Linzer Pfarre St. Severin und seit 2016 Obdachlosenseelsorger. Wie bist du als geborener Tiroler zu dieser Bestimmung des Obdachlosenseelsorgers gekommen und was sind deine genauen Aufgaben?
Also das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich will es kurz halten. Ich bin in der HTL gewesen, in Saalfelden, Maschinenbau, und da habe ich einen sehr beeindruckenden Religionslehrer gehabt und der hat uns Schülern also den Horizont einfach erweitert. Und der hat immer von diesem Ort auch gesprochen, in Tessé, dass dort Jugendliche sich treffen. Und ich bin damals dann mit der katholischen Jugend St. Johann in Tirol, wo ich dabei war, in meinem Zivildienstjahr, bin ich da hingefahren. Das war Sommer 1987. Und das hat mich so bewegt und so aufgerüttelt. Jetzt in der Rückschau sage ich, ja, es war eine Berufung. Wie ich zugefahren bin, habe ich mir gedacht, ich muss ein Zeichen setzen. Und so bin ich gleich wohle eigentlich ins Priesterseminar eintreten, obwohl ich nicht kirchlich sozialisiert aufgewachsen bin. Ich bin aus einer Arbeiterfamilie. Wir haben die Religion geschätzt, aber so nicht gepflegt. Selbst der Regens war jetzt ein bisschen überrascht. Was tut denn der da? Ja, aber es war so eine tiefe Sehnsucht und eine tiefe Berufung, dass ich gemerkt habe, okay, dem Helmut ist ernst. Und so habe ich das Studium dann im Priesterseminar in Salzburg verbracht. Im Priesterseminar bin ich Gott sei Dank draufgekommen, dass Zölibat nicht mein Weg ist. Und dann bin ich rechtzeitig auch noch ausgestiegen und habe meine Frau, die Gabi, kennengelernt. Und wir haben dann entschieden, wir gehen zurück nach Linz. Und da habe ich dann als Pastoralassistent angefangen. Und was jetzt wichtig ist für das Verständnis für Obdachlosenseelsorge, ich war in meinem Freisemester in Berlin. Habe ich den Regens gefragt, ich möchte gerne in einer Gemeinde mitarbeiten, wo ein soziales Engagement ist. Und das war in Berlin, damals in Kreuzberg. Ich bin ja glücklicherweise genau 89 dort gewesen, wo der Mauerfall war. Habe in einer Gemeinde in Kreuzberg gearbeitet, wo die Schwestern der Mutter Teresa waren. Also dort ein Jahr mit dieser Ausspeisung für Bedürftige und für obdachlose Menschen schon gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, ich habe einen Draht zu denen, ich habe keine Angst. Und das hat mich sozusagen auch nochmal bewogen, mich für diese Stelle, die dann ausgeschrieben worden ist, zu bewerben.
Hat sich jetzt deine Arbeit durch die Corona-Situation verändert?
Es hat sich insofern verändert, dass ich also nicht mehr so lange in diesen Einrichtungen drinnen bin, weil sie ja sozusagen dieser Aufenthalt verkürzt worden ist, aber ich bin nach wie vor unterwegs. Ich bin in den Einrichtungen, ich bin in den Parks unterwegs. Ich mache für Einzelgespräche, Einzelbegleitungen mit dem Respektabstand, der halt nötig ist, und Mund-Nasen-Schutz habe ich auch da auf. Aber sie waren sehr dankbar, dass überhaupt wer unterwegs war, vor allem im März war ja der Lockdown noch mehr, dass wer sich gekümmert hat, dass ich unterwegs war, dass ich antreffbar war. Das war für sie ganz was Wichtiges.
Geschätzte 4,1 Millionen Menschen sind es, die in Europa obdachlos sind. Allein in Österreich gibt es ca. 23.000 Mitbürger, die entweder keine eigene Wohnung haben oder obdachlos sind. Und viele Menschen sehen leider, muss man sagen, in einem Obdachlosen nur Arbeitsscheuer oder Schmarotzer. Mhm. Doch hinter jedem Menschen auf der Straße steht ja ein Schicksal auch. Gibt es eigentlich so Muster oder Vorzeichen, wann und warum Menschen obdachlos werden?
Also Muster gibt es nicht, es gibt jedes einzelne Schicksal, hat auch was Individuelles. Aber wenn man die Kupfermucken einmal wirklich bewusst liest, das ist die einzige Straßenzeitung in Österreich, wo die Betroffenen selber schreiben, und das sind oft sehr berührende Geschichten. Es sind meistens zwei, drei Faktoren, die zusammenspielen. Es kann eine Beziehungskrise sein, in der Arbeit funktioniert was nicht, Arbeitslosigkeit oder ein Delikt oder die Suchtform, das kann Spielsucht, Alkoholsucht oder was anderes, nimmt überhand, und plötzlich finden sie in einer Krisensituation, rasten sie aus oder können nicht mehr weiter und landen dann auf die Straße. Also ich kenne da einige, wo das relativ schnell gegangen ist. Und das ist eine absolute Krisensituation. Und wir im Sozialbereich, also da zähle ich mich dazu, mit den Sozialarbeitern schauen, wann da wer herausfällt oder wann da wer neu obdachlos wird, dass er so schnell wie möglich gut begleitet wird. Im ersten Jahr ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder in einen bestimmten Rhythmus oder Struktur reinkommt, Arbeits- Beziehungsstruktur, relativ erfolgreich. Wenn man zwei, drei Jahre mal auf der Straße lebt, ist es schwieriger, wieder Fuß zu fassen oder in einen 40-Stunden-Arbeit reinzugehen. Da muss man schauen, dass die langsam wieder so in einen Arbeitsprozess hineinkommen, weil die einen ganz anderen Rhythmus haben.
In welcher Altersschicht sind diese Menschen in etwa?
Also von 20, 25 bis 80 Jahre. Also da gibt es kein Alterslimit. Das Gute ist, dass es eine Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene gibt. Die haben das Alter bis 23 hinaufgesetzt. Und zwar aus dem Grund, wenn man einmal in der Notschlafstelle übernachtet, das prägt das Leben. Also ich habe es nicht geschafft, oder ich bin auf der Straße, oder ich bin jetzt mal in der Notschlafstelle, das UFO, das ist diese Jugendnotschlafstelle, ist so eingerichtet, dass die jungen Leute ein bisschen sowas wie eine Beheimatung haben, sie werden gut betreut, und der Versuch ist es, mit der Familie irgendwie doch wieder eine Art Mediation, und dass sie auch wieder Struktur haben, weil besser ist, man hat eine schwierige Familie als gar keine Familie mehr, und dass alle Beziehungen abgebrochen sind. Aber die Altersstreuung ist wirklich von bis. Mhm. Ja.
Da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Welche Unterstützung bietet die Diözese oder andere Organisationen, so wie das Land zum Beispiel, Land Oberösterreich, an, und auch jetzt gerade im Winter, dass solche Leute nicht krank werden oder im schlimmsten Fall erfrieren?
Ja. Also was ich großartig finde, ist, also die Ausspeisungen, da wo es Essen gibt, das ist alles in kirchlicher Trägerschaft. Also das Ofenstüberl ist von der Stadtdiakonie, die Wärmestube ist von der Caritas, das Vinzenstüberl ist von den Barmherzigen Schwestern, und bei den Elisabethinen gibt es auch noch eine Form, wo sie das Essen bekommen. Die werden schon vom Land unterstützt. Die Notschlafstelle, die ist B37, der Sozialverein, die hat jetzt durch den Lockdown wieder die Möglichkeit, dass die Menschen auch während des Tages dort bleiben können. Sonst bei der Notschlafstelle war es normalerweise so, dass sie in der Früh rausgehen und dann am Abend wieder reingehen zum Übernachten. Und jetzt sind sie dort den ganzen Tag, um zu verhindern, dass die draußen eben dadurch, dass weniger Möglichkeiten sind, dass sie dort.
Wie ist das jetzt bei diesen eisigen Temperaturen, die jetzt gerade herrschen? Ja. Wo schätzt du, wie viele Leute sind da in Linz, die wirklich draußen schlafen?
Also von den obdachlosen Streetworkern, mit denen ich viel auch zusammenarbeite, die auch unterwegs sind, sagen so, es ist 60 bis 70 Leute, die wirklich draußen schlafen. Rough Sleepers nennt man die. Okay. Da kommt oft dazu, dass diese Personen nicht in einem geschlossenen Raum sein können. Also selbst wenn die ein Angebot haben, die haben Panikattacken, die sind das nicht mehr gewohnt, die können einen anderen schwer aushalten, und deshalb schlafen sie lieber in den öffentlichen Plätzen oder in Busbahnhof oder in Garagen, wo sie halt Zugang finden. Die Streetworker wissen, wo die Orte sind. Sie versorgen sie mit Decken oder Getränke, aber man hat die im Blick und sie halten erstaunlich viel aus. Und einer hat mir schon gesagt, wenn du einen guten Schlafsack hast und irgendwie windgeschützt bist, macht einem das nichts aus. Auch Minusgrade. Ja. Also das ist erstaunlich, was für eine Überlebenskräfte die oft haben. Ich bewundere die, mit was für einer Art und Weise die auch sozusagen auch wirklich dieses Leben meistern.
Die Politik beteuert immer, dass es in Österreich ein gutes soziales Netz gibt. Welche Chancen haben obdachlose Menschen wirklich, wieder zurück in die Gemeinschaft zu finden? Und gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Das sind zwei Fragen. Die erste, also ich sage auch, das soziale Netz ist wirklich gut, auch in Oberösterreich, in Linz. Also wir haben viele gute Einrichtungen, also Wiederbeschäftigung, Wiedereinstieg. Da ist zum Beispiel die AG Obdachlose sehr gut, mit dem Kupfermuckenverkauf ist so eine erste Form, wieder eine Struktur zu kriegen. Die müssen sich irgendwie bemühen, dass sie auf die Straßen stellen, das zu verkaufen. Die kriegen nämlich die Zeitungen nicht gratis, das wissen viele nicht, sondern müssen die kaufen. Und durch die, also wenn sie 30 Stück kaufen, kostet es 30 Euro und erst wenn sie 15 verkauft haben, sind es Bare. Also das heißt, da müssen sie eine gewisse Geschäftstüchtigkeit. Dann gibt es den Trödlerladen, das ist auch so eine Form, wie sie wieder einsteigen mit Arbeitsmarktservice, ist abgesprochen, ja, der bemüht sich, der kann wieder Fuß fassen. Dann gibt es Übergangswohnungen, Notschlafstellen, dauerhaftes Wohnen, da ist die AGA sehr, oder das B37 gibt es eben diese Wohnformen, die relativ günstig sind. Caritas gibt es auch, Krisen- und Übergangswohnungen. Also wenn wer bereit ist, gibt es eigentlich viele unterstützende Hände oder Einrichtungen und wir arbeiten zusammen, dass sozusagen derjenige oder diese Personen auch gut gestützt oder gestützt sind. Oft ist halt die Voraussetzung, das macht es schwieriger, dass sie sich ihrer Suchtkrankheit, wenn die da ist, auch stellen und dass sie von dieser Krankheit auch in irgendeiner Weise geheilt oder befreit werden. Weil sonst ist es schwierig, da ist oft so eine Schleife, dass sie immer wieder da reinfallen. Ja, das wissen sie vom Kopf her. Oft sind so Tagessituationen oder schwierige emotionale Dinge, die auf einmal kommen und dann fallen sie oft wieder in das zurück. Ja. Nee. Aber es wird niemand fallen gelassen. Es ist da eine Bereitschaft da zu stützen, unterstützen und zu fördern.
Ja, verstehe. Ja. Kann eigentlich die KMB als Organisation, wo wir uns ja für die Anliegen der Männer sozusagen stark machen, könnten wir da was beitragen, um diese Not auch zu lindern?
Also indirekt kann man immer was beitragen, indem man zum Beispiel diese Einrichtungen Sachspenden oder Spenden zukommen lässt. Direkt kann man, was auch Sie, beim Helpmobil, das ist auch eine gute Einrichtung seit 5 Jahren, dass die medizinische Basisversorgung, auch wenn man keine E-Card hat, gewährleistet ist. Die ist am Montag und am Freitag, steht ja am Domplatz, das Helpmobil, immer mit Arzt und Sozialarbeitern und Caritas-Mitarbeiterinnen, dass die da sozusagen eine medizinische Basisversorgung, die versorgen wir zum Beispiel mit Schlafsack, und zwar gute Schlafsäcke, ja, oder gute Unterlagsmatten oder gutes Wintergewand. Also da gibt es Möglichkeiten, da finanziell oder direkt, wo man Schlafsäcke hinbringt, da was zu machen. Sonst ist einmal die Möglichkeit, wenn man mal sich mehr engagieren will, einmal ehrenamtlich, einmal in der Wärmestube oder im Vinzenzstüberl oder so mal ehrenamtlich mal sagen, ich möchte mal einen Tag da bei der Ausspeisung dabei sein, ja, da mithelfen. Oder auch bei die Ofenstüber sind immer um Ehrenamtliche und da muss man nicht evangelisch sein, sondern wenn man engagiert ist, einmal sagen, ich möchte da einfach mal ein Gespür zu kriegen, ist das was für mich, wie ist das, wie geht es mir da, wenn ich so einen ganzen Tag Menschen das Essen gebe oder ihnen eine Zuwendung gebe.
Ein guter Tipp für unsere KMBler.
Ja.
Hast du persönlich das Gefühl, dass diese gestrandeten Personen noch irgendeinen Glauben haben? Also glauben an sich selbst oder glauben an Gott?
Also ich bin überrascht, wie religiös die eigentlich sind. Also es gibt ganz wenige, die so vehement das abstreiten, dass es überhaupt einen Gott gibt. Also ich habe wahnsinnig tiefe, berührende Gespräche schon geführt. Also sie öffnen sich und sie merken, ich bin weder der Moralapostel oder so, wie das richtige Leben geht. Sie haben oft sehr innige Christus- oder Marienbeziehungen, das teilen sie dann mit mir. Oft frage ich sie, ob ich für sie beten soll oder eine Kerze anzünden, sind sehr dankbar. Also die Religion, der Halt, der Jesus, die Bibel ist ganz was Elementares. Ich habe einmal öfters dann gefragt, warum geht sie dann nicht in die Kirche oder zum Pfarrer? Ja, warum redet sie dann mit mir? Sagen sie, da trauen sie sich nicht, das ist schambesetzt. Sie wissen schon, dass Sie in eine Gemeinde gehen könnten, aber so wie ich ausschaue, traue ich mich nicht. Also die Armut hat viel mit Scham zu tun. Und Sie sagen, Sie öffnen sich deshalb mir, weil ich zu Ihnen gehe. Ja. Sie gehen zu einem Pfarrer, wenn Sie Geld brauchen, aber nie wahnsinnig auf die Idee kommen, dass man mit dem über Ihre Befindlichkeit oder was Ihnen am Herzen liegt oder was Sie bedrückt, redet. Ja. Das finde ich für uns als Kirche interessant. Ja. Also wenn man hingeht, öffnet sich da was. Und ich mache auch Begräbnisse von denen und das sind immer sehr berührende Arten des Abschiednehmens. Ich sage gerne, ich lade sie aber ein, kannst du noch was dazu sagen zu dieser Person? Ja? Und da kommen oft so berührende Dinge, also das bewegt mich oft, ja, mit was für einer Liebe oder liebevollen Ort, der die Person charakterisieren und wie felsenfest sagen, wir sehen uns wieder, ja, und dann trinken wir eine halbe oder dann feiern wir gescheit, ja, und ich weiß, du bist jetzt beim Papa oder beim himmlischen Vater, ja, also das ist so glaubwürdig, so geerdet, ja, und aber sehr, sehr spirituell, würde ich sagen, ja.
Du hast jetzt eher Stichwort gesagt und ich nehme an, dass du durch deine Arbeit und den unterschiedlichsten Schicksalen einen enormen psychischen Druck ausgesetzt bist. Wie verarbeitest du deine Erlebnisse und wo sind deine Kraftquellen für neue Energie?
Ich muss sagen, ich wäre aber oft sehr beschenkt. Ja. Also das ist, wenn es nur Belastung wäre, würde ich nicht so gern diese Arbeit machen. Weil wenn sich ein Mensch mir öffnet und merkt, ich höre wirklich zu, bin ich oft bereichert, weil ich frage oft, wie schaffst du das? Ja? Wie kriegst du das hin? Dass du sozusagen keine Fixe, dass du keine Dusche mehr hast, dass du kein warmes Bett mehr hast, dass du deine Kinder nicht mehr siehst. Ja? Lass mich ein bisschen teilhaben an dem, wie du das, und dann bin ich oft erstaunt, wie positiv oder wie kraftvoll sie das bewältigen. Ja? Und ich gehe oft wirklich bereichert und beschenkt von Gesprächen weg. Ich bin eher nur so der wirklich zuhört, ohne zu werten. Also das ist was Wechselseitiges. Und die Kraftquelle ist für mich, ich bin ein Mensch, der sich gern bewegt. Das ist mein Sport. Ich mache Triathlon und Marathon. Ja, ich bin gern draußen. Jetzt in der Lockdown-Phase ist das sowieso enorm, ganz was Wichtiges. Ja. Und wenn zum Beispiel ein ganz schwieriges oder schweres Gespräch war, dann gehe ich in eine Kirche rein, egal wo ich gerade bin, Mussolinenkirche oder Dom oder so, und zünd da Kerzen an und sage, ich übergib das jetzt dem Gott, ich trage das jetzt nicht mit heim und weiß, dass da sozusagen auch das in einer anderen Hand ist. Vor allem, wenn ich sie frage, darf ich für die beten oder darf ich für die Kerzen anzünden, sagt fast jeder, ja bitte. Und dann überantworte ich das. Noch ein Beispiel, zum Beispiel eine hat mich mal in einem Samstag angerufen und die war ganz verzweifelt und gesagt, sie steht auf der Brücke und will nicht mehr weiterleben. Also da war eine totale Krise. Sie will ihr Leben wegschmeißen und ich habe sie beruhigt. Ich habe gesagt, schlaf einmal ruhig, atme ruhig, komm wieder zu dir, geh zu einem sicheren Ort, geh zum Hauptplatz, weil das war, glaube ich, die Nibelungenbrücke. Und dann habe ich gesagt, jetzt ruf bitte die 142 und die Telefonseelsorge. Die haben Zeit für dich. Ich bin gerade mit meiner Familie zusammen. Und dann hat sie dort angerufen und hat mir am Montag dann berichtet, es war eine Frau und hat dann lang mit der reden können. Ja. Das ist also sagen, ich muss da jetzt nicht hinfahren und jetzt alle Menschen retten. Aber so weit war ich, dass ich die beruhigt, dass ich in dieser Krisensituation auf eine andere Person verweis und das war dann.
Das heißt, du bist da so offen, dass manche Personen oder auch deine private Telefonnummer haben?
Also meine Telefonnummer hängt in die Einrichtungen auf, das ist meine, okay. Ich nütze die auch privat und darum hebe ich ab. Okay. Wenn ich nicht abhebe, dann melde ich mich zurück. Und das passiert auch an einem Sonntag und sage ich, du, heute nicht. Am Montag bin ich wieder erreichbar und das akzeptieren eigentlich die meisten, dass sie sagen, ich habe jetzt eine Familie oder ich möchte jetzt, was weiß ich, eben da essen gehen oder bin jetzt gerade unterwegs, das geht nicht, aber in einem freundlichen Ton und das können eigentlich die meisten dann so nehmen, aha, der Helmut hat ein Privatleben, der hat eine Familie, ja, also zu sehen, okay, der hat eine Struktur und da ist er wieder präsent und da habe ich ganz Zeit für die, aber da bin ich jetzt woanders. Ja.
Ist auch vielleicht ein bisschen eine Vorbildwirkung dann für die, dass
eben. Genau, dass sowas, und weil entschuldigen Sie, ich habe gesagt, brauchst du nicht entschuldigen, kommt das ja. Eh. aber jetzt nicht. Und also Struktur zu haben zwischen Alltag und Beruf und dass ich verschiedene, eben da Pfarrassistent bin, ich bin nicht immer in der Wärmestube und bin auch nicht immer erreichbar. Ich habe gesagt, am Mittwoch bin ich dort und dann haben wir Zeit. Ja. Und das nehmen sie auch wirklich gut an, dass ich sage, ja, wenn ich da bin, da bin ich 100% da. Ja.
Also das heißt, immer auch solche Kraftquellen sind für dich ganz wichtig, eben die Gespräche, der Sport, ja. Laufen und so weiter.
Genau, und eine gute Struktur zu haben zwischen Familie, Freizeit und Beruf, das glaube ich, kriege ich ganz gut hin, bin innerlich ganz gut strukturiert, darum sage ich, kostet mir das nicht so viel Kraft, wie es vielleicht scheint, weil ich bin nicht jeden Tag am Bahnhof. Aber wenn ich weiß, ich fahre mit einem Zug, zum Beispiel jetzt nach Wien, weiß ich, es kann sein, dass ich 2-3 Leute am Bahnhof treffe. Dann fahre ich eine halbe Stunde früher hin, dass ich sage, dass ich nicht immer so, ich muss weg, sondern dass ich ein bisschen ja, Smalltalk
mache. Verstehe. Ja. Ja, spannend, sehr spannend. Vielleicht nur eine letzte Frage zum Schluss. Kannst du unser Lebensschicksal erzählen, wo deine Arbeit gefruchtet hat und ein obdachloser Mensch wieder neue Perspektiven gefunden hat?
Ja, da habe ich ganz ein konkretes Beispiel. Der war so Mitte 30, der ist Anfang Jänner, das ist jetzt schon 2 Jahre her, in der Wärmestube gewesen und der hat mich dann fixiert und gesagt, ich kenne dich. Dann sage ich, woher kennst du mich? Ja, du warst in Kleinmünchen, Pastoralassistent. Und der war mal in meiner Jugendgruppe. Ja, aber ich habe damals so viele Jugendliche gehabt, ich habe mich nicht mehr an ihn erinnert. Und der hat mir dann geschildert, der ist am Silvesterabend, hat er viel zu viel getrunken und hat wieder mal einen Konflikt mit seiner Mutter gehabt, hat dann bei seiner Mutter gelebt. Und sie hat dann die Polizei holen müssen, ist dann ins Gefängnis, also auf Ausnüchterungszelle, wieder zurückgekommen ist am 1. hat die Mutter in dieser Zeit das Schloss getauscht. Das heißt, er hat nicht mehr rein können. Sie hat ihm die Tasche und die Sachen rausgestellt und dann war er völlig von den Socken und hat bei einem Freund übernachtet. Und dann am 2. oder 3. Jänner hat er ihm gehört, da gibt es eine Wärmestube, da hat er sich Essen geholt. Und dann habe ich diesen obdachlosen Ratgeber ihm gezeigt und dann sind wir Punkt für Punkt durchgegangen und gesagt, da konntest du bei der Notschlafstelle übernachten. Da könntest du dich melden, dass du vielleicht wieder zur Arbeit kommst. Das hat dann 4 Wochen gedauert, wo er in der totalen Krise war. Und haben wir gesagt, leider schauen wir, dass er sein Leben nicht wegschmeißt, weil der war wirklich verzweifelt. Der hat noch nie in seinem Leben woanders übernachtet und plötzlich hat er sein Bett, sein PC und nichts mehr. Ja. Und nach drei, vier Monaten habe ich ihn einmal im Bahnhof getroffen und gesagt, nein, hat jetzt eine Arbeit gefunden, er hat jetzt eine Wohnung gefunden. Und er ist so dankbar und hat sich mit seiner Mutter ausgesöhnt und hat wieder eine Struktur gekriegt. Also im Grunde hat die Mutter was radikal gemacht, was früher hätte sein sollen, ja, dass Hotel Mama irgendwann nicht mehr funktioniert. Und er hat sehr radikal lernen müssen, ich muss auch mein Leben selber meistern.
Die Mutter war wahrscheinlich auch schon an die Grenzen.
Ja.
Kann man davon ausgehen.
Und er war übergriffig, als er dann zugegeben, ja, die hat sich ja schützen müssen, weil er so ausgerastet ist und ich habe gesagt, ich verstehe die Mutter, die hat sich schützen müssen, weil der Schritt ist halt dann radikal, wenn du heimkommst und plötzlich hast du kein Zuhause mehr. Ja. Aber das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, ja, wie schnell das gehen kann. Und er war völlig überfordert. Ja. Und der hat am ganzen Körper erzittert, war ein ausgewachsener, starker Mann. Und der hat jetzt sozusagen Arbeit, Wohnung und er hat eine Persönlichkeitsveränderung mitgemacht, die zwar radikal war, aber es hat gefruchtet.
Ja. Ja, danke für die berührenden Geschichten und Hintergründe. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war wieder eine weitere Folge unseres Podcasts. Dieses Mal mit Dr. Helmut Eder, Obdachlosenseelsorger in Linz. Danke dir, Helmut, für die bewegenden Eindrücke.
Bitte, gerne.
Ich wünsche dir persönlich viel Energie für die weitere Arbeit. Ihnen und euch, liebe Zuhörer, alles Gute und viel Gesundheit. Danke fürs Zuhören. Euer Klaus Mastanier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB Podcast Team.